Bist du bereit für Neues? Und auch das kann heute etwas ganz Neues sein für dich und mich. Diese Begegnung, diese authentische Begegnung mit Jesus, die dein Leben wirklich verändert. Wir sind im Buch Nehemia und heute geht es wirklich um das Thema bereit für Neues? Fragezeichen, bereit für Neues? So, ich möchte dich erstmal auf den Stand bringen, wo wir uns gerade befinden. Nehemia Kapitel 2 sind wir heute. Vorher ist es vielleicht wichtig zu wissen, wo das Ganze stattfindet. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus und dort gab es im Jahr 536 eine letzte Deportation der Juden. Die wurden erobert von Babyloniern und die wurden in eine Gefangenschaft geführt aus Jerusalem nach Babylon. Und zurzeit befindet sich ein Mann namens Nehemia, er ist der Starkoch des Königs Artaxerxes. Inzwischen sind auch die Babylonier überwältigt worden, und zwar von einer stärkeren Macht, von den sogenannten Medo-Persern. Und hier siehst du das Medo-Persische Reich, die Ausbreitung des Medo-Persischen Reiches unter dem König Artaxerxes, bei dem Nehemia der Starkoch, oder die Bibel sagt, dass der Mundschenk des Königs war. Und er befindet sich gerade auf der Burg Susa. Vielleicht nochmal die Zeitleiste, um dir das nochmal zu verdeutlichen, wo wir uns befinden. Also 586 war die letzte Deportation. Inzwischen ist einiges passiert. Die Babylonier sind besiegt worden von den Medo-Persern. 70 Jahre lang dauerte die Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylonien. Danach gab es einen Edikt des Königs Kyros. Kyros der Zweite hieß er eigentlich. Im Jahr 538. Etwas später erließ sein Nachfolger, der König Darius, einen weiteren Edikt, wonach den Juden erlaubt wurde, den Tempel wieder aufzurichten, den der babylonische Feldherrscher Nebuzaradan wirklich den Boden gleich gemacht hat und die Mauern Jerusalem zerstört hat. Und inzwischen steht der Tempel in einer zerstörten Stadt. Du musst es Folgendes vorstellen. Sämtliche Häuser, sämtliche Gebäude, die Mauer sind niedergerissen, die Tore sind mit Feuer verbrannt und das einzige Gebäude, was inzwischen wirklich feststeht und wiederhergestellt ist, ist der Tempel, aber drumherum ist Chaos. Also und in dieser Situation bekommt Nehemia Besuch, das ist das Jahr ungefähr 445 unter der Herrschaft dieses Königs Artaxerxes. Und da heißt es, seine Verwandten besuchen ihn und berichten ihn von den chaotischen Zuständen dieser gebeutelten, ehemals heiligen Stadt. Und ich lese aus Kapitel 2 die ersten Verse. Wenn du eine Bibel oder eine App dabei hast, oder wie Paul es zu sagen pflegt, wenn du ein Hobbytheologe bist, dann lies bitte mit mir Nehemia Kapitel 2. Im Monat Nisan des 20. Jahres dieses Königs Artaxerxes als Wein vor ihm stand, also hier siehst du auch, Nehemia war ein Allrounder, er war nicht nur ein Starkoch, er war nicht nur ein Gourmetkoch, sondern er war auch ein Sommelier. Das heißt, er kannte sich mit Weinen aus. Mann, so einen Freund müsste man haben, oder? Oder so einen Ehemann müsste man haben. Ein Koch, oder? Und da heißt es, und ich war noch nie zuvor traurig gewesen vor dem König, aber da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Und vielleicht ist es eine Frage an dich heute, oder? Ich weiß, es ist Sonntagmorgen früh. Warum siehst du so traurig aus? Und der König ist wirklich an seinem Herzen interessiert. Da heißt es, er fragt erstmal, nein, bist du krank? Weil es ist blöd, ne? Wenn der Starkoch erkrankt ist. Der Starkoch war auch derjenige, der alle Speisen vorkosten musste, weil es war eine sehr, sehr beliebte Form von Anschlag auf den König, etwas ins Essen hineinzugeben und am nächsten Morgen ist der König tot. Nein, krank bist du nicht, sagt er, das ist nicht, sondern du hast ein trauriges Herz. Was für ein empathischer König, oder? Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig, wie sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und leer und ihre Tore sind mit Feuer verzehrt. Und jetzt kommt die zweite Frage des Königs. Was begehrst du? Was willst du? Was ist deine Vision? Da betete ich zum Gott des Himmels, das ist so ein Stoßgebet, und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir genehm, so wollest du mich nach Judäa reisen lassen in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, ganz, ganz wichtig, die Frauen regieren eigentlich das Land, oder? Ihr wisst das. Der Mann ist das Haupt, die Frau ist der Hals. Also die Königin, es ist kein Nebensatz hier, es ist ein wichtiger Hinweis. Die Königin saß da, das heißt, die ganze Power dieses Reiches war präsent. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ein bestimmtes Datum. Und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, also Statthalter jenseits des Euphrat, nochmal zurück zur Karte. Der Euphrat ist dieser Fluss, einfach zur Landkarte, zurück. Okay, da ist eine Konkurrenz. Irgendjemand ruft an. Es ist mir wirklich mal passiert, ganz ehrlich. Ich pflege normalerweise mein Handy immer auszuschalten oder Flugmodus zu schalten. Und mitten in einer Predigt, in einem Gottesdienst, auf einmal klingelt, also wirklich ein ganz, ganz ätzender Klingelton. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich ging dran, habe gesagt, Gott, bist du das? Ach so, nein, okay, dann kann es warten. Okay, so rettet dich. Also Waldemar, ich hoffe nicht, dass es Gott war. Okay, also, er bat um Briefe für die Statthalter jenseits des Euphrat. Euphrat ist quasi dieser große Fluss, der so eine geografische Teilung im Mittelpersischen Reich machte. Und das bedeutet für die Statthalter jenseits, also im palästinischen Raum. Okay? Und was sollten diese Statthalter, wofür sollten die sorgen? Und ich sollte dort in Frieden durchziehen können, bis ich nach Juda komme. Und auch die Briefe an Asaf, dem Aufseher, über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe für die Balken und die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich selber einziehen sollte. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König sandte mir die Hauptleute und Reiter. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der Gutes suchte für die Israeliten. Okay, es ist eine zweite Zeitangabe hier im Brief Nehemia. Da heißt es, im 20. Monat des 20. Jahres, oder im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes. Das ist ungefähr der April des Jahres 444 vor Christus. Die erste Zeitangabe war in Kapitel 1. Und Kapitel 1 heißt es, uns geschah im Monat Kislev, das ist ungefähr der Monat Dezember des Jahres 445 vor Christus. Da war ich auf der Festung Susa, das ist die Sommerresidenz des Königs Artaxerxes, und dort bekam Nehemia Besuch. Inzwischen sind 5 ganze Monate vergangen. Zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 sind 5 Monate vergangen. Und die Frage ist, was hat Nehemia in diesen letzten 5 Monaten getan, seitdem er die katastrophale Nachricht über diese zerstörte, gebeutelte Stadt bekommen hat? Wir wissen ganz genau, dass Nehemia in diesen 5 Monaten unaufhörlich fastete und betete. Er trug Leid um diese zerstörte Stadt Jerusalem, die nun schon seit mehr als 3 Generationen in Schutt und Asche lag. Er tat Buße für die Sünden seiner Vorfahren und er tat Buße für seine eigene Schuld, die die Ursache, die wirkliche Grundursache ist für diese Zerstörung. Und er ging jeden Morgen zur Arbeit. Er hatte einen verantwortungsvollen Job. Das Leben des mächtigsten Mannes lag in seinen Händen. Er war der Mundschenk, der Starkoch des Königs Artaxerxes. Und bis ihn der König nach 5 Monaten anspricht. Und der König sprach normalerweise sein Personal nicht direkt an. Es gab immer Personal für Personalgespräche beim König. Und deswegen war das so sehr ungewöhnlich. Und heißt es, ich fürchtete mich sehr, weil es unüblich war. In der Regel, wenn der König einen Boten anspricht, dann bedeutete es nichts Gutes. Dann könnte jemand wirklich seinen Kopf verlieren. Aber die Fastenzeit hatte Nehemia gebetet und gefastet, heißt es, und er war körperlich, psychisch sehr, sehr heftig angegriffen. Er war wahrscheinlich abgemagert und etwas blass unter der Nase und seine Stimmung war gedrückt. Es ziemte sich nicht, mit gedrückter Stimmung oder mit einer schlechten Stimmung vor den König zu treten. Manchmal reichte schon eine miese Laune, die jemand als Diener, als Knecht vor den König brachte, um mit seinem Leben dafür zu bezahlen. Aber Artaxerxes muss ein dieser einfühlsame Herrscher gewesen sein. Seine Fragen sind einfühlsam und voller Zuneigung für ihn. Er lässt sich auf ein langes, langes Gespräch mit seinem Diener ein, mit seinem Sklaven ein. Er hört wirklich zu, er stellt immer wieder Fragen und bietet Lösungen dafür an, die nur ein Weltherrscher geben kann. Und die wichtigste Frage, die ich dir heute wirklich stellen kann, ist: Bist du bereit für Neues? Kapitel 2 ist ein weiterer Fortschritt, nachdem Nehemia Buße tut und umkehrt und umdenkt und in die Fastenzeit geht. Jetzt ist die Zeit angebrochen für Neues. Und die Frage ist, in welcher Jahreszeit befindest du dich zurzeit? Draußen bricht der Frühling an. Und die Frage ist, bricht bei dir ebenfalls der Frühling an, dass du dich öffnest für neue Dinge in deinem Leben? Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, bevor du und ich, bevor wir neue Dinge zulassen und bevor neue Dinge beginnen können, müssen wir uns vom Alten verabschieden. Wir müssen uns vom Alten verabschieden. Das ist in der Regel die Zeitschiene, in der wir leben. Wir leben mitten in der Gegenwart. Dafür steht dieses G. Wir leben mitten in der Gegenwart. Jeder von uns hat eine Vergangenheit. Und jeder von uns hat hoffentlich auch eine geniale Zukunft, oder? Das ist die Zeitschiene, in der wir leben. Aber wenn du keine geklärte Vergangenheit hast, wirst du keine hoffnungsvolle Zukunft haben. Die nächste Folie bitte. Wenn du nicht frei bist von deiner Vergangenheit, wirst du nicht frei sein für eine neue Zukunft. Und viele, viele Menschen, die ich kenne, ich bin nebenbei noch als Berater und als Ehe- und Familientherapeut tätig und ich weiß aus mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Arbeitszweig, wie viele Menschen gekettet sind, angebunden sind, geknechtet sind von ihrer Vergangenheit. Und wenn du, die nächste Folie bitte, wenn du an deine Vergangenheit gefesselt bist, dann ergibt sich daraus eine komplett neue Zeitschiene. Dann ist deine Zukunft deine Vergangenheit. Wenn du an deine Vergangenheit gefesselt bist, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du keine neue Zukunft. Dann ist deine Zukunft prädestiniert, vorherbestimmt von deiner Vergangenheit. Ich will dir nur ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, wenn eine Frau wirklich ganz, ganz miese Erfahrungen mit irgendwelchen Machos und mit irgendwelchen Möchtegern-Männern gemacht hat und die Erfahrung gemacht hat, dass Männer Schweine sind. Das brennt sich so tief in ihrer Seele. Und wenn sie von diesen Wunden von vielleicht Missbrauch oder Misshandlung nicht frei wird, wird sie ihr Leben lang mit der Prämisse und mit dem Glaubensbekenntnis leben, dass Männer Schweine sind. Und ihr Beuteschema wird ihr Leben lang sein, dass sie auf eben solche Schweine reinfallen wird. Wenn du mit deinem Leben gefesselt bist an deine Vergangenheit, dann wird deine Zukunft deine Vergangenheit sein. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum Menschen nicht frei werden von ihrer Vergangenheit und ständig verankert sind, gefesselt sind mit dicken Ketten in einer verwundeten Seele an ihrer Vergangenheit. Das sind zum Beispiel nicht geheilte emotionale Verletzungen. Die sitzen so tief, die sind nicht geheilt. Ein Kettenglied, das dich an deine Vergangenheit bindet. Oder Traumata, die nicht aufgearbeitet worden sind. Seelische Wunden und Erkrankungen, Missbrauchserfahrung, körperlich, psychisch, physisch, sexuell vielleicht. Oder vielleicht sogar religiös. Ich kenne viele Menschen, die so dermaßen religiös missbraucht worden sind. Und dann kommst du in eine neue Kirche, die komplett anders ist und wo die Kirche komplett anders funktioniert. Aber trotzdem, du bist so verwundet, und du projizierst all deine Wunden und all deine Erfahrungen, all deine Enttäuschungen auch jetzt an diesen neuen Ort. Du bist nicht frei von deiner Vergangenheit. Du hast eine Missbrauchserfahrung religiöser Art erlebt. Oder Angstzustände, die aufgrund von Terror oder Machtmissbrauch in dein Leben gelangt sind. Verbitterung, Wut, Rachegedanken, die dich verfolgen wegen erfahrenem Unrecht, wegen echtem erfahrenen Unrecht. Dir ist wirklich Unrecht getan worden. Oder sogenannte multigenerationale Sünden und Flüche. Weigerung, sich der Vergangenheit zu stellen. Keine Bereitschaft zur Veränderung, Festhalten an destruktiven Verhaltensmustern, Gebundenheit an Sünde, okkulte Praktiken und Aberglaube. Wenn diese Dinge in deinem Leben sind, dann bist du gefesselt an deiner Vergangenheit. Das bedeutet, du bist zwar vielleicht bereit und willens für Neues und für Veränderung und für eine hoffnungsvolle, helle Zukunft, aber die wird es für dich nicht geben. Die wird es für dich nicht geben. Es sei denn, dass du frei wirst von deiner Vergangenheit für eine neue Zukunft. Und was passiert, das ist oft der christliche Mythos, was passiert nun, wenn Menschen eine Begegnung mit Gott haben, wenn sie anfangen an Jesus zu glauben, wenn das Kreuz in ihr Leben hineinkommt, wird alles neu werden, wird sich alles verändern, werden sie wirklich frei werden von all diesen Dingen, ungeheilten Emotionen, nicht aufgearbeiteten Traumata, Verbitterung, Wut, Rachegedanken und so weiter, multigenerationale Flüche, die auf einem liegen, werden Menschen frei werden. Auch hier, sowohl die Bibel wie auch meine Erfahrung sagen, nicht automatisch. Nicht automatisch. Wir müssen uns dieser Vergangenheit stellen. Wir müssen diese Vergangenheit aufarbeiten. Und das ist das, was Nehemia im ersten Kapitel tut. Er verabschiedet sich von seiner ganz, ganz bitteren Vergangenheit. Er ist nicht schuld, dass Jerusalem und die Mauern zerstört worden sind. Die Schuld haben seine Väter. Aber er stellt sich dieser Schuld und er bittet um Vergebung für stellvertretend für seine vorhergehenden Generationen. Er übernimmt Verantwortung. Und es sei denn, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Vergangenheit, für deine Biografie, für meine und für deine Geschichte, werden wir keine Heilung erfahren. Also die Erfahrung zeigt, nächste Folie bitte, die Erfahrung zeigt, dass nur deswegen, weil das Kreuz Jesu, weil ein Glaube oder eine religiöse Erfahrung in dein Leben hineingekommen ist, sich nicht automatisch alles ändert. Viele Leben, genauso wie Nehemia, Jerusalem zur Zeit Nehemias, der Tempelgottesdienst war aufgerichtet. Der Tempel stand schon seit 70 Jahren da. Die beteten Gott an, da fanden Gottesdienste statt, aber trotzdem war die Stadt ruiniert und jeder konnte rein und raus gehen und die Stadt berauben und plündern und knechten. Und das sind oft Menschen, die mit ganz, ganz tiefen Wunden und tiefen Verletzungen leben. Da kommt Jesus oder der Glaube oder eine religiöse Erfahrung in ihr Leben hinein, aber es ändert sich nicht wirklich vieles. Was muss geschehen, damit Veränderung stattfindet? Dallas Willard hat mal gesagt, die größte Tragik unserer Zeit ist, dass man heute Christ sein kann, ohne ein aktiver Nachfolger Jesu zu sein. Die größte Tragik unserer Zeit ist, dass man heutzutage Christ sein kann, ohne ein aktiver Nachfolger von Jesus. Und weißt du, wohin sich unser Leben, unser christliches, oft erkranktes, verwundetes, religiöses Leben dann entwickelt, wenn wir nicht wirklich in eine aktive Nachfolge von Jesus treten, Tag für Tag, Stunde für Stunde unseres Lebens? Craig Rochelle, ein anderer guter Freund und Pastor einer Gemeinde, der hat Folgendes gesagt. Dann entwickeln sich Menschen zu sogenannten christlichen Atheisten. Was ist ein christlicher Atheist? Vielleicht hörst du diesen Begriff zum ersten Mal. Er sagt, ein christlicher Atheist ist jemand, der vorgibt, an Jesus zu glauben, aber sein Leben so gestaltet, als ob er nicht existierte. Christliche Atheisten. Gib mir ein bisschen von deinem Blut, so Vampirchristentum. Gib mir ein bisschen von deinem Blut, damit ich mein Gewissen beruhige, damit ich ein bisschen Frieden bekomme, aber damit ich mein Leben weiterleben kann wie vorher. Christliche Atheisten. Aber das ist nicht das, was Gottes Plan für dein und für mein Leben ist. Gott möchte dich und mich in eine neue Zukunft hineinführen. Gott möchte etwas Neues hineinbringen in dein Leben. Das ist das Jahresmotto unserer Church für dieses Jahr. Da steht das, nehmt Neuland unter den Flug. Es gilt, etwas Neues zu erobern, in ein neues Land hineinzugehen. neue Dinge in deinem Leben brach liegen, eine neue und helle Zukunft voller Fruchtbarkeit und voller Segen. Dort möchte Gott dich hineinführen. Und sehr, sehr oft sind wir die Einzigen, nicht der Teufel. Der Teufel hat sein Spiel auch irgendwo in dieser Szenerie. Aber wir sind diejenigen, die uns am meisten selber im Weg stehen. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, sei es in meiner Tätigkeit als Berater, auch als Pastor, warum kommen Menschen nicht in eine neue Zukunft hinein? Warum kommt keine neue Zukunft in das Leben vieler, vieler Menschen? Warum verändern sie sich nicht? Du hast Tante Lise schon seit 30 Jahren nicht gesehen. Und sie singt Halleluja im Gottesdienst irgendwo im Chor und ist sehr, sehr fromm. Und du triffst sie nach 30 Jahren. Und Schwester Elisabeth ist genau die ungehaltene Person geblieben wie vor 30 Jahren. Er hat sich nichts geändert. Und das, was Gott in deinem und in meinem Leben bewirken will, ist Erneuerung und Veränderung. Und das ist das, was Nehemia auf dem Herzen liegt. Echte, tiefgehende, tiefgreifende Veränderung. Also, warum kommt keine neue Zukunft in dein Leben hinein? Erstens, es findet vielleicht nur eine Bekehrung, aber keine Wiedergeburt statt. Es findet vielleicht eine Bekehrung. Das ist dieser menschliche Akt, zu Gott komme. Wir kehren vielleicht zu Gott, aber Wiedergeburt bedeutet, dass der Geist Gottes in dein Leben hineinkommt und dass dein Leben neu wird. Dass neue Dinge in deinem Leben anfangen. Und die Frage ist, was ist in deinem und in meinem Leben neu geworden, seitdem Jesus in dein Leben gekommen ist? Sind das nur Phrasen? Sind das nur irgendwelche Floskeln? Sind das nur irgendwelche Veranstaltungen, die wir jetzt besuchen? Oder Gesten, die wir jetzt eingeübt haben? Es findet kein Herrschaftswechsel im Leben der Menschen statt. Jesus ist der liebe Heiland, der mir meine Sünden vergibt, aber er ist nicht der König, er ist nicht der Herrscher, der befiehlt und der dich in sein Reich einlädt. Menschen werden nicht zu Azubis von Jesus. Was bedeutet nämlich das Wort Matheteo oder Jünger sein? Ein Azubi von Jesus zu werden, ihm wirklich Schritt für Schritt zu folgen, von ihm zu lernen und seine Natur und sein Wesen, sein Charakter uns anzueignen. Das ist ein Prozess, das findet nicht von heute auf morgen statt. Aber Veränderung ist immer ein Prozess, auf den ich mich einlasse. Menschen erleben keine Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie kennen den Heiligen Geist nicht persönlich. Er ist nicht ihr Partner im täglichen Leben. Menschen wollen zwar heil, also körperlich heil werden, aber sie wollen nicht Heiligung erleben, Erneuerung erleben, dass Gottes Wesen in ihrem Leben immer mehr sichtbar wird. Menschen wollen ein erleichtertes Gewissen haben, aber kein erneuertes Denken. Sehr, sehr oft kommen Menschen in die Beichte zu mir und bekennen ihre Sünden. Ich nehme das immer jedes Mal sehr, sehr ernst. Es ist ein sehr, sehr gnadenvoller Moment, wenn Menschen wirklich Buße tun, wenn sie ihre Sünden bekennen. Aber weißt du, was ich erfahren habe? Sehr, sehr viele Menschen beichten nur deswegen, weil sie von ihrem schlechten Gewissen loswerden wollen. Sie wollen nicht von ihrem schlechten Verhalten loswerden. Nur von ihrem drückenden, schlechten Gewissen. Und wenn das Motiv ist für irgendwelche ganz, ganz wichtige religiöse Handlungen und dein Herz nicht wirklich beteiligt ist, dann wird es keine Veränderung geben. Dann wird es eine Erleichterung geben für einen Tag. Dann sagen die Leute, ach, weißt du was, ich habe so einen Frieden gespürt. Und das haben sie wirklich gespürt. Sie haben Frieden gespürt, aber sie werden keine Veränderung erleben. Weil diese Bußhandlung, die war nur dafür da, um mich zu erleichtern, mich auszukotzen irgendwo religiös, um dann wieder hineinzugehen in mein Leben. Und Petrus sagt das ganz, ganz brutal. Und diese Menschen gehen zurück und essen wieder ihr Erbrochenes. Das heißt, sie gehen wieder zu alten Verhaltensmustern zurück. Menschen erleben keine Heilung von inneren Wunden und Schmerzen. Menschen wollen Gnade empfangen, aber sie wollen keine Gnade weitergeben. Sobald sie jemand unrechtmäßig oder jemand verletzend behandelt, dann werden sie nervös, dann werden sie rachsüchtig und dann zahlen sie zurück, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber natürlich, sobald sie verletzt worden sind, dann sind sie sehr, sehr dünnhäutig und lesen Psalmen und gehen zur Seelsorge und wollen, dass jemand ihre Wunden heilt. aber innerlich ihr Herz ist nicht wirklich berührt von der Gnade. Und wenn wir Gnade wirklich erfahren, dann bedeutet das auch immer, dass die Gnade da ist, um jemandem anders zu verzeihen, der uns wehgetan hat. Menschen wollen Vergebung haben, aber keine Vergebung gewähren. Das sind die Dinge, die dich und mich daran hindern, eine echte neue Zukunft zu haben. Ich habe letztens schon dieses Wort gesagt von Dale Ellender. Realität ist der einzige Ort, an dem Gott wirkt. Diese zerbrochene, schmerzhafte, schuldhafte Realität ist der einzige Ort, an dem Gott wirkt. Die zerbrochenen Mauern ist wirklich eine Realität meines Lebens. Jeder von uns, der jenseits von Eden lebt, lebt mit zerbrochenen Mauern, mit verbrannten Toren, mit der Möglichkeit, dass der Feind dein Leben beeinflusst und beraubt. Und er sagt weiter, echte Erneuerung kann nicht stattfinden, es sei denn, dass zuerst das Problem oder die Realität in seinem vollen Ausmaß gesehen wird. Und die Frage ist, weißt du eigentlich, was das Problem ist? Weißt du eigentlich, was dein Problem ist? Du bist, keine Ahnung, viele sagen mir, ja, ich bin schon 20, 30, 40 Jahre Christen, das interessiert keinen. Ganz ehrlich, und auch Gott interessiert das nicht. Du kannst, einige kennen das, du kannst 2, 3 Jahre in derselben Klasse sein. Das sagt noch nichts darüber aus, wie intelligent du bist und wie weise du bist und wie viel du weißt und wie viel du wirklich bewegen und verändern kannst in dieser Welt. Und die Frage ist, ist Gott so gegenwärtig in deinem Leben, dass echte Veränderung und echte Zukunft stattfinden kann, bist du frei von den Fesseln der Vergangenheit. Und es ist Zeit wirklich, die Fesseln der Vergangenheit abzulegen. Wenn du bereit bist, die Fesseln der Vergangenheit abzulegen, erst dann findet echte Erneuerung statt. Und die Frage ist, bist du dazu bereit, die Fesseln der Vergangenheit zu durchbrechen? Wie macht das Nehemia? Er ist selber ja gefangen, und er ist selber schicksalhaft verbunden mit den Fesseln der Vergangenheit, von seinem eigenen Leben und vom Leben seiner Vorfahren. Er ist Gefangener, er ist Sklave im Dienst des Königs Artaxerxes. Er hat zwar ein gutes Leben, aber er ist trotzdem Gefangener. Und die Schuld trägt die ganze Geschichte und seine eigene Biografie. Und was ist notwendig, um davon frei zu werden? Es sind 4 Dinge notwendig, um frei zu werden von den Fesseln der Vergangenheit. Das erste ist Buße. Und Buße bedeutet nicht nur ein Gebet zu sprechen, sondern Buße, wenn die Bibel über Metanoia spricht, über Erneuerung, spricht sie über sich ein neues Denken anzueignen. Ein neues Denken, das von Gottes Geist erleuchtet wird. Es bedeutet, dass wir in Vergebung leben, dass wir selber Vergebung erfahren, dass wir selber Vergebung empfangen, aber dass wir auch all denjenigen vergeben, die uns Unrecht getan haben, die uns Schmerz zugefügt haben und dafür sorgen, dass ich jetzt in diesem Augenblick vielleicht deren Gefangener bin, weil ich so voller Wut und so voller Schmerz und so voller Verletzung lebe, weil jemand meine Mauern durchbrochen hat und jemand mir Gewalt angetan hat, egal ob es sexuelle, psychische, körperliche oder religiöse Art von Gewalt ist. Echte Vergebung. Und dann, erst dann beginnt die Erneuerung und erst dann kommen wir in eine neue Zukunft. Also wir singen in der Gemeinde dieses wunderbare Lied, mutig komme ich vor dem Thron. Und hier siehst du Nehemia im 2. Kapitel, wie er mutig vor den Thron des Königs kommt, des Königs Artaxerxes. Und hier beginnt die Erneuerung in seinem Leben und im Leben dieser heiligen, aber gebeutelten Stadt Jerusalem. Nehemia kommt mutig vor den Thron des Königs. Die Fastenzeit hat sein Herz erneuert. Nun wird sein ganzes Leben und das Land, aus dem er kommt und seine Vorfahren kommen, erneuert. Das wichtigste Werk der Erneuerung findet immer im Verborgenen statt. Unser Herz wird hier gereinigt. Hier wird unsere Seele geläutert. Im Verborgenen werden wir freigesetzt von Schuld und Scham. Hier versöhnen wir uns mit Gott und selbst mit uns selbst und mit unserem Nächsten und mit Gottes Schöpfung. Im Verborgenen entscheiden wir zu verzeihen. Im Verborgenen entscheiden wir wirklich loszulassen. Hier werden unsere Wunden gereinigt. Im Verborgenen. Und hier im Verborgenen werden unsere Wunden geheilt. Und Nehemia braucht diese 5 Monate, um in der Gegenwart Gottes zu verbringen. In dieser Dunkelkammer seines Lebens, um Gott zu begegnen und Heilung und Reinigung zu bekommen. Und manchmal brauchen wir solche Dunkelkammern unseres Lebens. Weißt du, woher der beste Wein kommt? Aus dunklen Kellern. Und wenn du von dunklen Kellern scheust und wenn du von dunklen Kellern in deinem Leben fließt, wirst du nie der beste Wein werden, der reife Wein werden, der wirklich zu bestimmten Zeiten vor dem König serviert wird. Hier kommt neue Hoffnung in unser Leben hinein. Glaube schlägt tiefe Wurzeln in der Dunkelheit, bevor er aufbricht. Die Wurzeln, die Samen brauchen die Dunkelheit und die Feuchtigkeit eines Bodens, um Wurzeln zu treiben. Und du und ich, wir brauchen diese Zeiten der Einsamkeit und der Dunkelheit, um tiefe Wurzeln zu schlagen. In der Dunkelkammer wird unsere Vision so lange belichtet, dass sie klare Formen und klare Umrisse bekommt. Und dann, wenn das Werk Gottes in unserem Verborgenen vollendet wird, dann gewinnt unser Leben eine neue Kraft und eine neue Dynamik. Dann bricht es aus. Wir sind stark, wir treiben Äste und bekommen neue Blätter und neue Früchte. Erste Früchte werden sichtbar, Liebe wird erfahrbar, Glaube bekommt Form und bekommt eine Realität mitten in der zerbrochenen, schmerzhaften Realität deines und meines Lebens. Ja, echter Glaube fürchtet nicht die Realität. Echter Glaube formt die Realität. Und Nehemia hat tiefe Heilung und Erneuerung in seiner Dunkelkammer erfahren. Und nun steht er vor dem König und der König stellt ihm drei Fragen. Und ich möchte einfach, dass wir heute das praktizieren, dass wir vor dem König aufstehen. Dieser König ist Jesus. Und dieser König stellt dir heute drei Fragen. Und ich möchte, dass du dein Herz und deine Gedanken öffnest für diese Fragen. Der König stellt die erste Frage. Was geht in deinem Herzen vor? Den König interessiert nicht deine Frömmigkeit. Den König interessiert nicht dein Getue, deine Schminke, deine Fassade. Der König will dein Herz haben. Und Artaxerxes fragt, was geht in deinem Herzen vor? Du siehst nicht glücklich aus. Du siehst niedergeschlagen aus. Die zweite Frage, die er ihm stellt, was ist dein Traum? Was ist dein Begehren? Was ist deine Vision für dein Leben? Was willst du bewegen? Was willst du verändern? Was willst du aufbauen? Und die dritte Frage, die er stellt, was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür? Der König berührt sein Herz, indem er mitfühlt. Und der König Jesus will dein Herz berühren, weil er voller Mitgefühl ist für dich. Egal, was geschehen ist. Egal, was deine Biografie ist. Egal, wie tief deine Wunden sind. Egal, wie groß deine Schuld ist. Egal, wie stark deine Scham ist. Jesus will wirklich wissen, was in deinem Herzen ist. Und in dieser Zeit reift eine Vision im Leben von Nehemia. Und als der König ihn fragt, was begehrst du? Die zweite Frage, was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Sprudelt es aus ihm heraus. Ich will in diese heilige Stadt ziehen und ich will die Mauern wieder aufbauen. Ich will, dass diese heilige Stadt wieder aufblüht. Und die Frage ist, hast du eine Vision für dein Leben? Kennst du Gottes große Vision, Gottes großen Traum für dein Leben? Gott will dich für sein Werk gebrauchen, mitten in dieser Welt. Gott will dich verändern, dich transformieren, aber er will auch durch dich seine Welt und seine Schöpfung transformieren. Das ist Gottes Traum für dich. Und die Frage ist, klingt da irgendetwas in deinem Inneren, in deinem Herzen? Was ist dein Traum? Was ist dein Begehren? Bringe es vor diesen König. Sprich es aus. Und die dritte Frage, was brauchst du dafür? Und Nehemia bittet um Ressourcen an Zeit, an Geld und Ressourcen an Schutz. Und all diese Dinge wirst du brauchen, um eine neue Zukunft aufzubauen. Du wirst Zeit brauchen. Der König gibt ihm Zeit. Du wirst Ressourcen gebrauchen. Gott gibt dir seinen Geist. Du wirst ohne den Heiligen Geist, ohne seine Kraft, ohne seine Liebe, ohne seinen Trost, ohne seine Fülle keine erneuerte Zukunft haben. Was brauchst du dafür? Gott sagt, mein ganzes Königreich, meine ganzen Ressourcen, die ich habe, stehen dir zur Verfügung. Und ganz interessant ist, dass Nehemia diese Ressourcen einfordert. Sie gehören, er merkt, dass Gott ihm die Tür dieses Königs gegeben hat, das Herz des Königs gegeben hat und die Ressourcen des Königs gegeben hat. Und jetzt fordert er sie ein. Ich brauche Zugang zu den Wäldern. Ich brauche Zugang zu den Ressourcen. Ich brauche Zugang zu einem königlichen Schutz. Ich brauche deine Autorität. Wenn ich auftauche in Jerusalem, muss ich ein Schreiben haben von dir. Ich komme jetzt in deinem Namen. Und mit all den Dingen will Jesus dich ausrüsten. Aber die Frage ist, bist du bereit für eine neue Zukunft? Bist du bereit für Neues? Wenn ja, dann auf. Neues wartet auf dich. Ich möchte nochmal an dieses Wort erinnern, was wir dieses Jahr uns als Motto gesetzt haben. Nehmt Neuland unter den Flug. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen. Diesen König. Diesen König zu suchen, der, vor dem du stehen kannst. Der dein Herz sehen will. Und der dir alle Ressourcen des Himmels und der Erde geben will, um ein neues Leben in seiner ganzen Fülle zu führen. Dann wird er kommen und euch mit Heil überschütten. Ich segne dich noch. Jesus, wie genial ist dieses Bild, dass Nehemia vor dem König steht und wirklich den Eindruck hat, sein Herz, sein Haus, seine ganze Welt und seine ganzen Ressourcen stehen ihm offen. Der König gewährt das ihm. Alles, worum Nehemia bittet, der König gewährt das ihm. Weil Nehemia auf diesem Scheideweg seines Lebens entschieden hat für eine neue Zukunft. Eine neue Zukunft. Er bricht mit seiner Vergangenheit. Er ist versöhnt mit seiner Biografie. Ihm ist vergeben worden. Und er hat vergeben. Und die Frage ist, bist du bereit für eine neue Zukunft? Bist du bereit, deine Vergangenheit in die Hände Gottes zu legen und dich auf den Weg zu machen für eine neue Zukunft? Weißt du, wer auf dich wartet? Auf dich wartet der König aller Könige und Herr aller Herren, der dein Leben zum Überfluss bringen will, der dein Leben reich machen will, der dein Leben segnen will. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das im Überfluss. Wenn du heute hier bist und Jesus nicht in dieser Art und Weise als König kennst, als Herrscher kennst, dann möchte ich dich einladen, Jesus wirklich als König und als Liebhaber deiner Seele kennenzulernen, als Kenner deines Herzens, der dich unendlich liebt. Und wenn das ist, was der Heilige Geist, wozu der Heilige Geist dich heute bewegt, dann möchte ich, dass du ein kleines Gebet mitbetest, das ich hier vorne beten werde. Und es gibt einige heute Morgen hier, die von Jesus abgedriftet sind, die aus seinem Königreich weggegangen sind, aus seinem Herrschaftsbereich weggegangen sind. Du erlebst dein eigenes Leben und du merkst, dass du mit deinem eigenen Leben ohne Jesus, ohne seine Herrschaft, ohne seine Weisung, ohne seine Liebe und Vergebung nicht wirklich weiterkommst, sondern du merkst, dass du immer wieder an die Enden deiner zerrütteten Seele kommst, an deine tiefen, tiefen Wunden und sie dich dein Leben lang verfolgen. Auch für dich gilt dieses Gebet. Der König steht vor dir und du vor ihm und er fragt, was begehrst du? Was begehrst du? Was brauchst du dafür? Und vielleicht helfen dir deine Freunde rechts und links dieses Gebet, dieses einfache Gebet der Übergabe an den König, der Hingabe an den König zu beten heute. Jesus, du König aller Könige, ich danke dir, dass ich vor dir stehen darf. Du hingst am Kreuz, um alle meine Schuld zu verzeihen und all denjenigen zu verzeihen, die an mir schuldig geworden sind. Ich entscheide mich heute, deine Vergebung anzunehmen. Ich entscheide mich heute, zu vergeben. Ich gebe dir heute mein Leben. Du König aller Könige und Herr aller Herren, regiere du, erneuere du, nimm mich bei der Hand, führe mich in deine neue Zukunft. überflute mich mit deinen Ressourcen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich bin bereit für Neues. Im Namen Jesu. Amen. Sei gesegnet.